Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Es gibt ein neues Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz, das modernste Deutschlands. Darüber, über die aktuelle Bestattungskultur, über den Umgang mit dem Tod und wie das eigentlich so ist in diesem besonderen Beruf. Darüber wollen wir heute reden mit Bestatter Jan Lenzen. Viel Spaß! Über den Tod reden, das machen die wenigsten gern. Aber genau deshalb wollen wir das heute tun. Denn wer könnte besser erzählen, wie man mit Abschied und Trauer umgeht, als jemand, der jeden Tag ganz nah dran ist? Unser heutiger Gast ist Bestatter. Und mit ihm wollen wir nicht nur über Menschlichkeit und die besonderen Seiten seines Berufes sprechen, sondern auch über ein ganz aktuelles Thema, das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz. Erstmal schön, dass du heute hier bist, Jan Lenzen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr und vielen Dank, dass wir das Interview zusammen führen.
Ich freue mich. Du kommst vom Bestattungsinstitut Heil in Nastetten.
Genau.
Da sind wir auch gerade. Und du darfst jetzt gerne mal erzählen, wie du Bestatter geworden bist. Ich glaube, ich bin nicht die Erste, die das fragt.
Nee, das werde ich tatsächlich immer gefragt. Also es ist eigentlich ganz einfach. Am 9.2.2004 ist meine Oma verstorben. Und der Sterbeprozess von ihr hat mich so fasziniert.
Fasziniert. Ja.
Mit Dingen, die passiert sind, wo ich immer, wenn ich denke, dass ich das erzähle, dass die Leute mir gegenüber denken, ich wäre verrückt. Aber also meine Oma war krebskrank, exakt auf den Tag genau 4 Jahre. Und die war eigentlich noch topfit gewesen und hat sich nur an diesem einen Tag am 8.2. mittags hingelegt. Und war dann auch nicht mehr ansprechbar. Und meine Schwester ist Krankenschwester und kam dann auch zu Besuch quasi und hat gesagt, oh, das Wasser und so, das kommt, das sieht nicht so gut aus. Wir waren ja darauf vorbereitet. Der Doktor hat es ja auch gesagt, dass das jetzt auch in naher Zukunft passieren wird. Und ja, nachts um 0 Uhr, also wirklich um 0 Uhr, macht die Oma die Augen auf, spricht ganz klar mit uns. Also ich war da, meine Schwester war da und hat gefragt, wo ihr Sohn ist, also mein Vater. Und sagte so, ja, der ist zu Hause im Bett, ja, hol den mal. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Vater, du musst noch mal kommen. Die Oma, also die Mutter will sich wohl verabschieden von dir. Er kam dann auch und da war dann quasi die Tochter und der Sohn an ihrem Bett und sie sagte mit ganz klarer Stimme, haben wir alles geregelt, bleibt euch einig, ich krieg Gänsehaut, weil das ist dieser Moment und in dem Moment, als sie gesagt hat, bleibt euch einig, war quasi so mehr oder weniger, das war mit der letzte Atemzug von ihr. Mein Vater sackt so zusammen, so ein bisschen wie emotional halt. Und ich spürte in einem geschlossenen Raum Wind. Also,
okay.
Er war einfach da. Gefühlt war er einfach da.
Ja.
Wir haben eine Trauerfeier dann anschließend organisiert am Sarg. Und es hat geregnet wie aus Eimern. Und der. Immer wieder an Gänsehaut denken, weil das ist dieser Moment einfach, als es regnete den ganzen Tag. Bis auf den Moment, als der Pfarrer vor den Sarg, katholische Trauerfeier, vor den Sarg ging, machte die Arme so auseinander. Es hörte auf zu regnen. Die Sonne kam raus. Der Segen war vorbei. Der Pfarrer war fertig mit dem Segen. Es fing an zu regnen und die Sonne war weg. Und das war der Schalter, dass ich jetzt nach der Trauerfeier auf dem Friedhof bleibe und meine Eltern so, komm, wir gehen Kaffee trinken. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht, ich muss erst hier was klären.
Was hast du geklärt?
Und dann bin ich hier zum Dieter Thiel, zu meinem Kollegen gegangen. Also es war ja noch nicht der Kollege, es war der Bestatter meiner Oma. Und ich habe gesagt, ich bin der, den ihr braucht und ich will unbedingt wissen, was da noch alles so ist.
Boah, was für eine Geschichte direkt bei der allerersten Frage.
Ja.
Hattest du vorher schon mal mit dem Gedanken gespielt? War das in eurer Familie irgendwie schon Thema? Gab es Bestatter in eurer Familie?
Nein, gar nichts. Also ich habe wohl früher, aber da kann ich mich nicht erinnern, die Mutter hat immer gesagt, ich hatte gesagt, Bestatter müssten wir sein, das ist ein Job, der nie ausstirbt. Mhm. Aber das war mir gar nicht so bewusst, dieser. Mhm. Ja, aber dieser Moment war für mich, das war ein Schalter. Mhm. Und ich habe ja in einer großen Firma auch die Ausbildung gemacht, aber dann ab diesem Tag war, habe immer wieder hier gefragt, kann ich nicht als Helfer? Mhm. Und tatsächlich in diesem Jahr, am 1.5.2004, war es dann soweit, dass ich der erste Tag hier quasi in diesem Unternehmen als Helfer angefangen habe zu arbeiten. Ja, das ist die Karriere.
Ja, das ist jetzt über 20 Jahre her. Ja. Du hast eben von Faszination gesprochen. Ja. Empfindest du die bis heute? Erlebst du auch noch solche Momente? Was fasziniert dich so bis heute an diesem Beruf?
Also es ist, man muss glaube ich schon ein bisschen offen dafür sein, aber auf dem Friedhof passieren Dinge, die ich auch immer wieder gerne erzähle. Viele Konfirmanden kommen ja auch hier rein und fragen mich so, die Lieblingsgeschichte ist halt auch einfach eine Trauerfeier auf dem Friedhof, der Pfarrer beginnt an zu reden und da kommt ein Vogel angeflogen und zwitschert. Und zwitschert eigentlich nur, als der Pfarrer spricht. Also ich habe ihn dann irgendwann lokalisiert, den Vogel, und habe ihn beobachtet. Und es war noch ein Chor, der gesungen hat. Und ich habe da auf den Vogel geguckt und der Chor singt. Und der Vogel sitzt da und guckt in der Weltgeschichte rum und ist still. Der Pfarrer fing wieder an zu sprechen und der Vogel zwitschert aus vollen Röhren daraus.
Was meinst du, war das Zustimmung oder Widerspruch?
Die Geschichte endet gleich. Okay. Die Auflösung gibt es gleich dazu. Also wir sind dann ans Grab gegangen. Ich habe die Urne beigesetzt. Der Pfarrer spricht ja dann am Grab auch nochmal. Mhm. Vogel zwitschert, zwitschert, zwitschert. Der Pfarrer ist fertig, geht vom Grab weg und der Vogel fliegt weg. Hm. Und ich stelle mich nach der Beerdigung immer auf den Friedhofausgang und verabschiede so die Leute und kriege dann so mit, dass die haben wirklich gesagt, der Vogel war wie die Frau. Hm. Er hat immer nur dazwischen geschnattert. Und das sind so, und davon kann ich so viele Geschichten erzählen. Hm. Also das fasziniert mich einfach. Hm. Die Erlebnisse auf dem Friedhof. Wenn man dafür natürlich, ich habe die in Anführungszeichen Zeit, sowas aufzunehmen. Und das ist so, was mich einfach fasziniert bis heute.
Das heißt, man muss für sowas auch wirklich aufmerksam und achtsam sein, sonst könnte man drüber hinwegsehen.
Vielleicht ist es einfach durch die Erfahrung von dem Tod meiner Oma. Wie kann in einem geschlossenen Raum, wo das Fenster zu ist, Wind sein? Also wie kann das sein, dass man das vielleicht empfindet oder spürt? Und vielleicht ist das in mir so, dass ich einfach auf viele Dinge achte. Mhm. Ja, ich war damals ja 23, als ich angefangen habe. Mhm. Und viele haben mich gefragt, kannst du diesen Beruf machen, um Gottes Willen? Und habe das dann auch so erzählt, wie ich das erlebt habe. Und dann erinnere ich mich auch gerade wieder an den Sterbefall. Dann haben die gesagt, ja, bei unserem Vater, der wollte immer laut, der hat es immer laut und Musik und mal gucken, was bei uns auf dem Friedhof so passiert. Und ja, die haben mich dann auch immer die ganze Zeit so angeguckt, so von wegen, kriegst du was mit? Weil ich habe die gekannt, die Familie, kriegst du was mit? Gib uns ein Zeichen. Und wir sind ans Grab gegangen und der Friedhof ist wirklich abgelegen gewesen. Und beim Gang zum Grab ist einer mit so einem Cross-Motorrad vorbeigefahren. Und er hat, also entweder hat er nicht mitbekommen, dass da eine Beerdigung war, oder er hat es einfach für ihn nochmal gemacht. Hm. Es war so ein Lärm auf diesem Friedhof, dass die Angehörigen inklusive der Witwe gesagt hat, jawohl, jetzt ist, genau so wollte er das haben. Ja.
Ja.
Und das ist das, was mich bis heute fasziniert. Hm. Und ich kann noch so viele Geschichten erzählen.
Glaube ich dir. Wir werden bestimmt auch noch das eine oder andere gleich hören. Wie treten die Leute dir gegenüber, wenn sie hören, dass du Bestatter bist? Ist da eher erstmal vielleicht auch Angst oder Faszination? Wie wird das aufgenommen? Was ist deine Erfahrung? Ich meine jetzt gar nicht, natürlich in deinem beruflichen Kontext ist es klar, aber wenn du privat unterwegs bist.
Also privat unterwegs ist es einfach wirklich so, wenn ich jetzt irgendwo fremd bin und werde gefragt, was ich von Beruf bin, versuche ich zu vermeiden, dass ich Bestatter bin, weil...
Was bist du dann?
Eventmanager.
Ja.
Weil Eventmanager, da kommen nicht so viele Rückfragen.
Mhm.
Wenn ich sage, ich bin Bestatter, du hast eben gesagt, man redet nicht gerne über den Tod.
Mhm.
Aber vielleicht, wenn man mal jemand gerade kennenlernt, dann stellt man mal eine Frage und dann bin ich privat abends, wo ich irgendwo vielleicht gerade irgendwas feiere, muss ich dann über den Tod reden.
Mhm.
Und das ist so, also ich merke, dass viele Fragen immer offen sind, weil in der Gesellschaft wirklich nicht so über den Tod gesprochen wird, wie ich es mir jetzt vorstelle.
Mhm.
Aber wir hatten hier eine Schülergruppe, die ganz am Anfang, die kamen hier rein und auch alle so, also wie so, wie soll ich sagen, also wirklich so zurückhaltend, Abstand von mir. Und dann versuche ich das immer ganz locker mit denen halt zu machen. Und nachher kamen sie wirklich, wir haben draußen gestanden, die Raucher müssen ja noch mal eine rauchen, kamen dann an und haben gesagt, ey, wir hatten so Angst, hierher zu kommen, aber das ist ja so locker gewesen bei euch. Also, ja, die treten auf mit viele Fragen, wenn sie wissen, dass ich Bestatter bin.
Schon das Wort selbst genannt, Event Manager. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir uns vor dem Gespräch die Trauerhalle angeguckt haben und du gesagt hast, da haben schon Techno-Partys drin stattgefunden, dann glaube ich, kommt dein Beruf auch dem eines Event Managers möglicherweise gleich. Oder es ist zumindest ähnlich in einigen Parts. Kannst du uns mal mitnehmen, wie wichtig ist es dir auch, wirklich individuelle Wünsche der Angehörigen oder der Verstorbenen umzusetzen? Was ist machbar? Was hast du vielleicht schon zum ersten Mal gemacht und dann nie wieder? Gab es da irgendwelche sehr besonderen Dinge auch?
Also ich sage jetzt mal, auch durch das Bestattungsgesetz, wo wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, hat sich schon sehr vieles geändert in den 21 Jahren. Mhm. Also ganz früher waren die alten Leute, die Erdbestattung, da konnte ich genau sagen, welcher Sarg die jetzt wollen, weil das einfach so ein festes Ritual der älteren Generation ist. Heute in der Generation ändert sich schon viel. Ja. Also früher wäre undenkbar gewesen, dass jemand zum Bestatter geht und macht sich die Techno-Party an. Mhm. In diesem Raum, wo wir eben drin standen, da ist alles erlaubt. Alles erlaubt, was gut tut. Mhm. Alles, was einem wichtig ist, denn aus auch eigener Erfahrung ist Trauer ziemliches schweres Thema auf jeden Fall. Mhm. Organisiert, ja, wir Eventmanager, also wir planen ja die Beerdigung exakt auf die Minute. Mhm. Dann muss die Musik stimmen. Ja, wenn ich jetzt das vergleiche mit einer Hochzeit, man spielt die falsche Musik ein, da wird gelacht, haha, ja, ist ja nicht schlimm, wir starten nochmal neu. Und bei einer Beerdigung, bei so einem ganz sensiblen Thema, ist es dann ganz schwierig da. Also da sollte halt auch alles perfekt sein. Und das Event muss exakt auf die Sekunde genau organisiert sein. Mhm. Lieferant, Blumenlieferant und alles weiter. Mhm. Und ganz individuell. Also Dekoration war früher immer, da sind die Blumen mit eindekoriert worden. Und heute gehen wir bis dahin, dass wir Motorräder in die Dekoration bauen, von Hammerwerfer, Diskuswerfer, alles, also alles, was Bergsteiger, die Seile, den Feuerwehrmann, vielleicht den Anzug oder so, also das wird alles ganz individuell gebaut.
Ist das inzwischen eher die Regel als die Ausnahme oder ist es schon eher noch besonders, wenn solche sehr individuellen Wünsche auch geäußert werden?
Also ich merke, dass das auch immer häufiger wird, weil sich vielleicht auch langsam rumspricht, dass wir ganz individuell gestalten.
Ja.
Also und wir bieten das auch im Gespräch an. Also wir hören ja beim Gespräch raus, was dem Verstorbenen total wichtig war. Mhm. Und dann sagen, also ein Angler zum Beispiel, wenn wir das raushören, das hat, wie wäre es denn, wenn wir seine Angel mit einbauen? Mhm. So, und dann, ja, geht das. Es geht alles. Also es ist alles erlaubt. Mhm. Und das versuchen wir auch umzusetzen.
Ist das üblich, dass Bestatter so individuell arbeiten? Für mich hört sich das jetzt eher schon nach einem Alleinstellungsmerkmal von euch an.
Nein, ich denke, dass jeder Bestatter da schon so seine Arbeit macht. Mhm. Jeder will seine Qualität haben, sein Angebot dementsprechend. Und da, also das ist unser Anspruch.
Mhm. Individualität passt natürlich auch zu dem neuen Bestattungsgesetz, was jetzt ab Oktober 2025 gelten soll in Rheinland-Pfalz. Glaube ich, das modernste in Deutschland, kann man sagen. Kannst du uns kurz so die wichtigsten Änderungen erläutern, was dann ab Oktober möglich sein soll?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also Rheinland-Pfalz ist Vorreiter in etwas, was noch nirgendwo erlaubt ist. Erlaubt soll sein nachher die Rheinbestattung, Mosel-Lahn-Bestattung, dass man auch unter anderem die Urne mit nach Hause nehmen kann. Aber ich muss jetzt dazu sagen, ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Also das wurde jetzt hier vor 2 Wochen wurde es beschlossen. Am nächsten Tag hatten wir 5 Anrufe hier und wir können nichts sagen, weil wir einfach nicht wissen, wo soll die Flussbestattung, wo kann die stattfinden. Also das ist, kann ich jetzt einfach hingehen, wie ich eben schon gesagt habe, kann ich mir jetzt, weil es muss von einem Boot wohl stattfinden, die Beisetzung. Mhm. Leihe ich mir irgendwo ein Paddelboot aus, fahre mit auf die Lahn und setze die Urne bei.
Da gibt es noch keinerlei Pläne für.
Ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß nur, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Also das wird in Kraft treten, dieses Gesetz, aber man muss es wirklich vorab als seinen Willen äußern.
Ganz wichtig,
ganz wichtig. Und dann kommen die darauf wahrscheinlich, dass sie noch mehr vorsorgen. Also ich will jetzt in dem Rhein bestattet werden, dann muss ich schreiben, ich, Jan Lenzen, möchte im Rhein bestattet werden und meine Frau soll sich definitiv darum kümmern. Also das ist dann quasi der Auftraggeber oder Totenfürsorgerechtler. Ganz wichtig, dass das zu Lebzeiten händisch festgehalten wird.
Ja, ganz wichtig, weil sonst hat man weiterhin nur die Wahl zwischen, was eigentlich, zwischen der normalen Erdbestattung
Feuerbestattung.
Und Feuerbestattung.
Man kann auch See bestatten, aber das sind dann halt so nicht mehr diese ganz individuellen, wie es jetzt da eigentlich in diesem Gesetz möglich ist.
Du hast aber gesagt, das Telefon hat direkt geklingelt. Das heißt, du spürst auch schon, dass da ein großes Interesse ist, individueller zu bestatten.
Ja.
Wie wirkt sich das denn auf euren Beruf als Bestatter aus, wenn du so in die Zukunft blickst, ohne jetzt noch wirklich Plan zu haben, wie es dann umgesetzt werden soll?
Also ich sehe dem eigentlich ganz gut. Es wird sich viel ändern, wenn das wirklich mal durchgeht. Also allein die Frage, wie werden nachher die Trauerfeiern gestaltet? Also wird das wirklich nur noch im kleinen Kreis alles so gemacht werden oder aber dadurch, dass wir keine Erfahrungswerte irgendwie haben, ist es wirklich schwer zu sagen. Aber ich denke, dass sich da schon ein bisschen was tun wird. Also, aber was genau? Das wird die Trauerfeiern halt schon beeinträchtigen.
Darf ich dich fragen, wie du das ganz persönlich siehst?
Ja, ganz, ganz persönlich ist, man hat ja immer so seine Meinung. Es ist auch mit der Urnenwand, es gibt ja eine Urnenwand, wo die Urne reingestellt werden kann. Also ich persönlich halte von so einer Beisetzung gar nichts, weil es ist für mich kein Abschluss. Ich stelle eine Urne in die Wand und exakt das ist ja nachher, ich nehme eine Urne mit nach Hause. Also es ist, aber das muss halt auch, die Trauer ist halt ja in der heutigen Zeit anders. Und wenn das ist, dass es jemand braucht, um die Trauer zu bewältigen, dann befürworte ich das wieder. Weil dann spielt meine Meinung keine Rolle. Also das ist, man muss mit dieser Trauer klarkommen.
Das heißt, du würdest die Wünsche auch dann so umsetzen, wie die Familie, die Angehörigen sich das vorstellen oder wie es schriftlich festgehalten wurde.
Genau, also wie es schriftlich festgehalten wird, das auf jeden Fall. Also das ist ja nachher auch mit der Bestattungsvorsorge zum Beispiel, wie wir ja auch jetzt schon ganz viele haben. Also die kommen zu uns, besprechen, wir besprechen zu Lebzeiten, das sind übrigens die schönsten Gespräche, die man haben kann. Da wird auch wirklich zwischendrin gelacht. Ja, also man redet über den eigenen Tod und lacht und überträgt dann quasi dieses Totenfürsorgerecht auf uns. Ja, das ist ein Riesenvorteil für Angehörige. Gerade wenn mehr Kinder im Spiel sind, wo sie sich unsicher sind, wie jemand beerdigt werden will. Das haben wir ja auch oft hier. Ja, ich weiß gar nicht, was die Mutter eigentlich oder der Vater wollte. Ist das jetzt das Richtige oder ist das Falsche? Und allein diese Entscheidung abzunehmen, ist eine Bestattungsvorsorge halt schon ein wichtiger Bestandteil von all dem.
Wobei es wünschenswert natürlich wäre, diese Gespräche würden schon am liebsten Jahrzehnte früher ganz entspannt zu Hause geführt. Das ist aber wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder?
Ja, also ich habe schon Vorsorgen mit 36-Jährigen gemacht, die ganz klar ihre Vorstellungen haben. Das finde ich auch gut, denn es kann halt auch alles sehr schnell enden. Ja, das ist. Aber ich habe es auch erlebt, dass ich so mit dieser Vorsorge, ich bin ein richtiger Befürworter für diese Vorsorge, denn in diesem Raum, wo wir jetzt hier sitzen, habe ich damals 2007 einen Familienstreit miterlebt, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich mache jetzt Feierabend, ich fahre nach Hause zu meinem Vater und sage, so Vater, du hast 3 Kinder, wir gehen jetzt alle an einen Tisch und klären alles, weil das, was ich heute erlebt habe, das möchte ich in unserer Familie niemals erleben. Und das würde ich mir für viele wünschen. Und das ist eine Herzensangelegenheit von mir, dieses Vorsorgethema wirklich zu Hause mit angehen und sagen. Aber wenn natürlich ein Sohn heimkommt und fragt, hey, Mutti, wie stellst du dir denn deine Beerdigung vor? Ist erstmal so ein kleiner Schockmoment. Mhm. Aber total wichtig, wenn es mal wirklich schnell kommt.
Wie kann das denn überhaupt funktionieren, das Thema Tod in ein Gespräch mit aufzunehmen? Wie, also lebst du das zu Hause? Könnt ihr da ganz entspannt drüber sprechen? Oder sagst du selbst, naja, auch bei mir könnte es noch ein bisschen anders sein? Wie schafft man das, dieses Thema wirklich nach Hause zu holen, aber auch in die Gesellschaft?
Also ich gehe, ich habe ja Kinder und mit denen habe ich das auch immer ganz offen alles kommuniziert. Nur wenn ich jetzt nach Hause komme, mein Dreijähriger fragt dann, wer ist gestorben? Und er fragt dann immer so und mit dem, er ist jetzt 3,5, ja, aber mit dem gehe ich auch ganz offen damit um und versuche das auch in Zukunft mit ihm so zu machen. Aber wie man sonst zu Hause auf das Thema kommt, es ist halt wirklich ein extrem schwieriges Thema. Mhm. Und ich finde, als Elternteil muss man wirklich, ich habe so das Gefühl, dass die Eltern immer die Kinder schützen wollen. Mhm. So, das Thema Tod, das ist so schlimm. Ja, auch wenn jetzt hier, werde ich oft gefragt, wenn die jetzt hier Abschied nehmen wollen, und da sind kleine Kinder dabei, 4, 5, 6, 7. Ja, nee, die dürfen da nicht mit rein. Mhm. Dann sage ich, warum nicht? Ah ja, was sollen die? Ich sage, was wollt ihr denn später erklären, wenn ihr, also ihr durftet, weil ich auch oft von der älteren Generation das mitbekomme, ja, wir durften früher nicht gucken, aber ich weiß nicht, warum. So, erklär heute mal einem 5-Jährigen, 6-Jährigen, warum er nicht mehr den Opa sehen darf zum Beispiel, wo er so eine enge Verbindung hat. Und die sind so, Kinder in diesem Raum da drüben sind so herzlich, traurig, aber manchmal so in manchen Aussagen, die dann wieder das Herz aufflimmern lässt. Ja, so, ja, die denken sich ja nichts dabei, die Kinder, und die hauen da einen Spruch raus, wo ich mir denke, okay.
Hätte ich jetzt auch gerne gesagt.
Vielleicht. Hätte ich jetzt auch gerne gesagt, aber in dem Alter ist es ein bisschen schwierig, so ungefähr. Und,
okay. Entwaffnet Kinder, ehrlich, ja.
Wirklich. Und Kinder gehören dazu und Kinder gehört. Es wird einfach nicht totgeschwiegen, das Thema Tod.
Ja, im wahrsten Sinne. Ja. Nimm uns doch mal mit in diesen Prozess. Also wie läuft das ab, wenn ihr zu einem Sterbefall gerufen werdet? Noch ist es ja, wisst ihr, was ihr tun müsst? Das ändert sich ja vielleicht dann ab Oktober, wenn das neue Bestattungsgesetz dann in Kraft tritt. Aber wie ist es heute, wenn ihr zu einem Sterbefall gerufen werdet, vom ersten Anruf bis zur Bestattung? Was sind so die wichtigsten Meilensteine auf diesem Weg?
Ja, wenn jetzt einer zu Hause jemand stirbt, muss die Familie erstmal einen Doktor auf jeden Fall informieren, der den Totenschein ausfüllt. Mhm. Ohne Totenschein dürfen wir gar keine Überführung machen. Mhm. Also ohne das passiert gar nichts. Mhm. Wenn dann die Familie uns angerufen hat, wir fragen dann auch direkt, war der Arzt schon da gewesen? Nein. Ja, sie müssen einen Arzt informieren, dass der kommt und den Totenschein ausfüllt. Mhm. Und wenn der da gewesen ist, rufen sie uns dann nochmal an. Mhm. Und dann fahren wir hin, machen die Überführung. Für uns ist immer, ich sag mal, die erste Türöffnung das Wichtige, um zu analysieren, was ist das jetzt für ein Sterbefall. Also in Bruchteil einer Sekunden schätze ich es ein, okay, von der Reaktion, der mir die Tür aufmacht, was es jetzt für ein Gespräch sein wird. Das macht vielleicht die Erfahrung ein bisschen. Und ja, dann muss man da schon dementsprechend so ein bisschen drauf eingehen. Wie sind die Angehörigen jetzt? So, sind die entspannt? Oh, ich bin froh, dass ihr hier seid. Oma schon 97, hat ja das Leben gelebt. Ja. Und dann, ja, wir reden dann schon mal kurz, wieso der Wunsch, ob sie sich vielleicht etwas gewünscht hat. Und dann machen wir die Überführung hier zu uns in Annastetten. Und dann gibt es nochmal einen Termin mit den Angehörigen, wo wir dann die ganzen Unterlagen benötigen, für Rente abzumelden, Krankenkasse abzumelden, Versicherungen und alles. Das werden wir auch quasi öfters mal oder die meiste Zeit beauftragt, weil man hat da keinen Kopf zu. Ja, wenn wir das dann alles gemacht haben, wird es bei uns quasi im Computer festgehalten. Wir werden die Standesämter informieren. Da, wo verstorben wird, muss auch beurkundet werden. Hier ist es spannend, wir sind Grenzgänger. Heidenroth und Rheinland-Pfalz. Hessen und Rheinland-Pfalz wird auch spannend hier für uns mit dem Bestattungsgesetz, weil vielleicht ruft da einer gerade von der Grenze, ich wohne doch nur 15 Meter von der Grenze entfernt, können wir doch nicht was machen. Nein, es geht leider nicht. Wenn die Beurkundung dann gemacht ist, dann können wir alles Weitere in die Wege leiten. Quasi die Papiere für die Einäscherung, fürs Krematorium. Und wenn das dann alles, organisieren wir die Zeitungsanzeige, wir organisieren den Pfarrer oder den Trauerredner. Tendenz sehr steigend mit den Trauerrednern. Weil auch die das individuell halt gestalten. Und das, da sind wir wieder bei dem Thema. Das wird immer häufiger so sein.
Eher weg von der kirchlichen Bestattung.
Beobachte ich sehr stark, ja. Also das ist ziemlich massiv sogar. Und wenn das dann alles organisiert ist, dann geht es zum nächsten Schritt hier bei uns mit der Einbettung, vielleicht hier die Abschiednahme. Das wird ja dann auch alles noch gemacht und dann organisieren wir die Beerdigung. Blumenbestellung pünktlich zu dem Zeitpunkt und dann läuft im besten Fall alles gut auf der Beerdigung.
Wann bist du nach so einer Bestattung wirklich zufrieden? Auch mit dir. Du hast nämlich im Vorgespräch gesagt, Perfektion ist schon so ein Thema für dich.
Ganz schwieriges Thema, ja. Also mir passieren Fehler, aber ich dulde für mich keine Fehler. Das ist ein Riesenproblem. Also das ist Fehler, die passieren, also wir sind Menschen, wir machen Fehler, überall passieren Fehler, aber für mich ist es schwierig zu akzeptieren, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Also ich habe eben schon erzählt, jetzt gerade bei meiner zweiten Oma, die verstorben ist, die sich natürlich gewünscht hat, dass ich die Beerdigung mache, ist mir ein Fehler unterlaufen mit der Musik. Es hat mit Sicherheit keiner gemerkt. Ich habe zu früh auf Pause gedrückt, habe dann auch schnell play, es muss weitergehen. Und dann war die Beerdigung für mich fertig. Also die war nicht perfekt. Und das bei meiner Oma. Also, ja, Perfektion.
Nimmst du das auch mit nach Hause, wenn dir solche, ja, zugegebenermaßen wirklich kleinen Fehler in dem Fall, wenn die dir passieren, beschäftigt dich das dann noch?
Also ich analysiere das dann und versuche das dann irgendwie auf jeden Fall für die nächste Beerdigung abzuschaffen. Also das ist, wenn jetzt mal die Technik kaputt geht zum Beispiel, hatten wir auch schon bei der großen Hitze, ist der Akku von unserer Lautsprecheranlage kaputt gegangen. Ja, was soll ich da machen? Also ich habe da keinen Einfluss drauf, ob jetzt der Akku die Temperatur hält oder nicht. Da kann ich nichts für. Da kann ich mich bei der Familie entschuldigen, aber das liegt nicht in meiner Hand. Aber die Fehler, die wir machen, die analysieren wir halt mit unserem Team schon, schreiben das auf und versuchen das dann halt alles abzuschaffen. Was aber nicht heißt, dass uns irgendwann wieder mal ein Fehler passiert.
Gehört dazu.
Das gehört natürlich
dazu. Wenn du solche Sachen manchmal mit nach Hause nimmst, gedanklich, wie sieht das dann aus mit vielleicht ungewöhnlichen Sterbefällen, mit schwierigen Sterbefällen? Du hast eben die 97-jährige Oma erwähnt. Ja. Da geht man sicherlich anders mit um, als wenn man einen jungen Menschen beerdigt oder wenn man jemanden beerdigt, den man kennt. Wie verpackt ihr das? Wie geht ihr damit um?
Es ist eigentlich, für mich ist es immer so gewesen, ich mache die Tür hier zu und kann das eigentlich ganz gut abschalten, aber erst, wenn die Beerdigung vorbei ist. bevor die Beerdigung nicht vorbei ist, ist permanent, also bis zum Tag der Beerdigung und an dem Tag der Beerdigung bin ich nervös. Bei jungen Menschen, gerade jetzt hier auch vor kurzem den Verkehrsunfall da Hinterwald, den jungen Mann, 16 Jahre hier beerdigt. Da war montags die Beerdigung, das ganze Wochenende war für mich organisatorisch im Kopf. Wo stelle ich die Lautsprecheranlage hin? Wo gehen meine Kollegen hin, dass das alles passt? Weil wir erwarten viele Leute und dann muss da schon ein bisschen sich Gedanken gemacht werden, wo stelle ich jetzt eine Lautsprecheranlage hin? Das passiert alles mit daheim. Mhm. Und im besten Fall wirklich, wenn die Beerdigung dann für mich ist eine Beerdigung vorbei, wenn der Sarg unten auf dem Boden steht oder die Urne auf dem Boden steht, ich verneige mich und dann ist das für mich, wenn ich zufrieden bin natürlich, dann ist die Beerdigung für mich vorbei und dann ist das auch für mich...
Kannst du es auch emotional loslassen?
Fertig.
Ja. Ja. Lernt ihr das eigentlich in der Bestatterausbildung? Den Umgang damit, eigene Grenzen wahrnehmen, mit Emotionen umgehen? Oder ist das überhaupt nicht Teil dieser Ausbildung?
Da muss man gerade kurz drüber nachdenken. Also,
so lange.
Wir haben das Thema Trauerpsychologie hatten wir, aber eigentlich, wie man da selbst mit umgeht. Wir haben immer das Angebot von Fachern gehabt, hier, wenn mal was ist. Wir können darüber reden. Und wir machen es eigentlich wirklich intern hier. Also gerade hier für uns, wenn wir jetzt zum Verkehrsunfall gerufen werden, reden wir, also mir ging es so oder geht es so, dass ich oftmals mit einem Kollegen reden muss, ey, weißt du noch, wie das Auto da stand? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verarbeiten. Verarbeiten von dem, was wir gesehen haben in diesem Moment. Ja, also das ist...
Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen oft darüber, dass Einsatzkräfte an so einem Unfallort sind, Feuerwehrleute, Polizisten und Polizistinnen, aber dass auch der Bestatter oft vorfährt und das Gleiche sieht, wird oft vergessen.
Das ist auch ein Thema, was ich schon mal angesprochen habe. Wenn ich so Zeitungsberichte lese, Bürgermeister eilte zur Feuerwehr, zur Unterstützung und allem. Da kann ich nur sagen, vergesst uns nicht, denn wir sind vor Ort. Die Einsatzkräfte fahren von Ort, von dem Unfallort nach Hause und haben dann nach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nichts mehr damit zu tun. Wir sitzen danach nochmal mit den Angehörigen und haben die Beerdigung. Also wir haben da auch eine Belastung und das ist das, was mich auch schon immer gestört hat. Und das habe ich auch offen kommuniziert. Ihr schreibt das immer so rein, da geht es jetzt nicht mehr um Bestattung heil oder sonst irgendwas, es geht allgemein um unser Berufsbild. Ja. Wir machen Dinge, die sonst keiner kann vielleicht. Und uns einfach mal erwähnen, der Bestatter war leider auch vor Ort, weil es steht ja meistens oben drin, ein tödlicher Verkehrsunfall. Und dann ist ein Bestatter vor Ort. Da würde ich mich in Anführungszeichen darüber freuen, dass man... Auch diese offene Kommunikation.
Dass es gesehen wird.
Dass wir gesehen werden, was wir eigentlich wirklich tun. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young.
Wir sind eben schon ein bisschen in das Thema Trends abgerutscht, so nebenbei, weil du beispielsweise gesagt hast, kirchliche Bestattungen nehmen deutlich ab. Was würdest du noch für Trends erkennen in der deutschen Bestattungskultur, die dir über die letzten über 20 Jahre Erfahrung jetzt so begegnet sind, wo du auch wirklich spürst, da verändert sich langfristig etwas?
Ja, also die Trends sind ganz klar zur Feuerbestattung.
Kannst du da Zahlen nennen?
Wir sind bei über 90%
Wahnsinn.
Von unserem Institut der Einäscherung.
Mhm.
Hat einfach damit zu tun, dass die Familien auch überall verstreut sind.
Mhm.
Also früher war alles zusammen. Jeder hat einen Arbeitsplatz hier in der Umgebung gehabt. Wenn ich mich erinnere, meine Oma sagt zu mir, Frau Hof de Keschup, dumm Giese. Also ich wüsste jetzt nicht wahrscheinlich, welcher Jugendliche heute auf dem Friedhof gefahren ist und hat oder muss ein Grab gießen. Ja?
Mhm.
Das ist hat einfach was damit zu tun, keine Ahnung, der eine ist in Hamburg, der nächste ist in Stuttgart und das hat einfach mit der Grabpflege zu tun, dass wir den Trend der Einäscherung haben. Und wenn dann jetzt die Flussbestattung oder sonst irgendwas kommt, fällt mir eigentlich gerade noch was dazu ein. Bringe ich noch mal ein für so Namenlose, die jetzt auch kein Namensschild irgendwo haben, weil man denkt, man braucht das alles nicht. Das ist ein Riesennachteil für Ahnenforscher.
Okay.
Ahnenforscher gehen ja auch auf den Friedhof und suchen vielleicht jemand. Und früher hast du immer geschrieben, der volle Zuname, also volle Name, Geburtsdatum, Geborene. Und dann konnte der Ahnenforscher was mit anfangen. Heute siehst du nur noch manchmal den Vornamen von 1950 bis 25.
Mhm.
Ja, der weiß nicht, ob das jetzt der ist, den er da wirklich sucht. Und,
und das ist ja auch anderweitig nirgendwo mehr verzeichnet bzw. einsehbar.
Doch, auf dem Friedhofsamt kann man das schon
mal. Auch als ganz normaler Mensch, ohne dafür beordnet worden zu sein.
Ja, also ich sag jetzt mal, ich müsste jetzt das neue Bestattungsgesetz nochmal lesen, aber meines Wissens, Tote haben keinen Datenschutz.
Mhm.
Und dann kann man auch, weil die liegen auf dem Friedhof, dann kann man sich darüber erkundigen.
Mhm. Ja. Aber es macht es natürlich deutlich schwerer, wenn da nichts mehr zu sehen ist.
Ja.
Wahnsinn, habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ja.
Viele Berufszweige, die allgemein daran hängen.
Mhm.
Halt auch, ja.
Mhm. Was erkennst du noch für Trends?
Ja, Corona war die schlimmste Zeit für uns, für mich persönlich auch. Also das möchte ich nie mehr erleben, dass quasi die Leute im Pflegeheim liegen, über Wochen durften keinen Besuch haben. Dann sind sie an Corona oder mit Corona oder wie auch immer man das nennen möchte, verstorben. Und wir durften damals keine Abschiednahme hier machen. Also das war so, da haben wir uns angehört, wir sind so kaltherzig. Und,
als läge es an euch.
Ja, genau. Ja. Dann habe ich gesagt, Leute, es liegt nicht an mir. Also ich kann euch oben die 743 E-Mails zeigen, die wir jetzt bekommen haben, weil keiner weiß, was Corona ist. So. Das war ganz am Anfang wirklich die Zeit. Und da begann es halt, die Trauerfeiern halt wirklich im kleinen Kreis zu machen. Oder kein Trauerkaffee mehr. So, das habe ich da ganz stark gemerkt. Das war so wie so ein Schalter. Wir gehen weg von diesem Kaffee trinken nochmal.
Haben sich diese Dinge aus dieser Corona-Zeit so ein bisschen auch gehalten, dass du merkst, es ist nicht mehr zu 100% so wiedergekommen, wie es davor war?
Ja, vor allem auf jeden Fall die Trauerkaffee.
Dieses Trauerkaffee, ja. Okay.
Das ist, und viele sind halt wirklich im kleinen Kreis. Also findet im kleinen Kreis statt, im engsten Familienkreis, engsten Familien- und Freundeskreis. So, das ist das, was eigentlich, das begann schon vorher, aber die Corona-Pandemie hat es natürlich nach oben geschnallt, weil wir durften Beerdigungen machen mit, ich müsste jetzt nochmal 6 Personen oder so, im Offenen, draußen, nur draußen, alles nicht in der Halle. Also das will es nie mehr erleben. Das war, wir haben hier erfahrene, wirklich langjährige, die haben gesagt, ich halte das so nicht aus. Den Druck, den wir von den Angehörigen bekommen haben, also wir machen denen keinen Vorwurf. Aber das war schon enorm.
Dass ihr der Trauer eigentlich nicht den Raum geben konntet auch, der eigentlich erforderlich gewesen wäre.
Genau.
Ja. Was würdest du sagen, hat dir dein Beruf über das Leben beigebracht?
Viel. Viel. Ich hatte gerade heute Morgen um kurz nach 8 eine junge Dame hat mich hier angehalten und haben wir kurz gesprochen. Und also man sollte sich eigentlich in dem Leben, in dem kurzen Leben, was man hat, nicht so viel mit Streitereien beschäftigen. Dafür hat man keine Zeit. Also man hat keine Zeit. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Sei es ein Unfall, man geht aus der Tür raus, verabschiedet sich vielleicht im Streit nicht und kommt nie mehr nach Hause. Also das ist für den, der zurückbleibt, halt auch echt schwierig. Und einfach ein bisschen nicht mehr so die Ellenbogengesellschaft, sondern einfach ein bisschen aufeinander zugehen, die Einstellungen von anderen respektieren. Egal, in welche Richtung das geht. Und dann ist das so meine Einstellung. Also ich versuche, jeglichen Streit irgendwie aus dem Weg zu gehen. Wenn mich einer nach meiner Meinung fragt, sage ich die. Aber ob er da was jetzt mit anfängt, aber ich möchte nicht, dass sich darüber ein Streit entwickelt. Ja, das ist so. Und so halte ich das auch in meinen Gesprächen. Früher hat man mal gesagt, unterhalte dich nie über Politik und über Religion, weil das gibt nur Eskalation. Das passt und reimt sogar. aber nein, hört auf damit. Die Zeit ist zu kurz und viel zu kostbar. Das Leben ist schön. Das Leben ist bunt. Und genießt es in vollen Zügen.
Wie gehst du selbst mit dem Thema Tod und Endlichkeit um?
Ja, also irgendwann ist es soweit. Zum Glück wissen wir halt nicht, wann es so ist. Ich sag mal so, ich arbeite so, dass ich immer bereit bin. Auch quasi oben. Ich hoffe, dass ich nach oben komme, ja, in den Himmel. Da habe ich ja auch schon einige hingebracht und habe mir in meinen 21 Jahren nichts zu Schulden kommen lassen. Das führt auch dazu, dass ich jeden Morgen noch in den Spiegel gucken kann. Und ansonsten, ich hoffe, dass ich sonst alles auch für meine Familie geregelt habe, geklärt habe und dass es da keine offenen Fragen und dann kann man auch gehen. Was ich aber auch ganz klar sage, ich komme ja viele in Altenpflegeheime und auch Hospize, wo ich mir dann definitiv sage, ich möchte lieber 10 Jahre früher sterben, wie dass ich das hier so erlebe, wie ich es erlebe, wenn ich die Überführung im Altenheim oder Hospiz mache. Das ist so. Also so, das ist meine Einstellung.
Das war jetzt ein sehr unschöner Moment sicherlich, den du da beschreibst, wenn du solche Überführungen hast. Gibt es auch richtig schöne Momente in deinem Beruf? Vielleicht auch einen schönsten, an den du immer wieder gerne zurückdenkst, der dich geprägt hat?
Einen schönsten? Also für mich ist es schön, wenn Familie zufrieden ist. Wenn die das auch äußern, ja, wenn die zu mir kommen und sagen, es ist alles tipptopp und gut gelaufen. Gerade wenn jetzt hier was Tragisches passiert ist, wo man wirklich voll dabei ist. Auch Emotionen, also wir sind ja jetzt hier nicht emotionslos. Wir sind hier, ich bin seit 21 Jahren in unserer Region hier Bestatter. Also ich beerdige schon manchmal zweite Generation und man kennt einfach unfassbar viele Menschen. Für meine Frau manchmal schwierig, wenn ich einkaufen gehe, dann grüße ich jeden, hallo, hallo. Und meine Frau sagt dann, du kennst doch jeden. Ich sage, ja, das ist so nach 21 Jahren, aber genau. Sonst schönster Moment. Na, das ist für mich das Schönste. Familie, zufrieden und können sich dann auf die Trauer einlassen. Wissen, die Beerdigung ist gut gelaufen. Und die anderen schönsten Momente sind das, was ich eben erzählt habe auf dem Friedhof, was ich einfach so erlebe,
ja,
mit diesen Erlebnissen, die, ja, man hat.
Ja. Wenn du dann irgendwelche Verbindungen spürst.
Genau.
Ja. Wenn es eine Sache im Umgang unserer Gesellschaft mit dem Tod gäbe, die du ändern könntest, welche wäre das?
Offenheit. Das ist einfach das Einzige, was ich... Offenheit, mit diesem Thema umzugehen. Offen darüber sprechen. Und dann kann vieles auch einfacher sein. Auch für viele, die hier sitzen im Gespräch, wenn man offen darüber kommuniziert hat. Und ich erlebe es ja wirklich. Also wenn die Konfirmanden hier sind. Ich bin Dozent an 2 Schulen in Nürnberg. Da mache ich viel Online-Präsenz. Führe sie hier durch das Unternehmen. Auch alles online. Ja, die haben so viele... viele Fragen, wo ich immer gutes Feedback bekomme. Was einfach denen auch Spaß macht, mal jemanden vom Fach zu fragen. Und wie man jetzt auch merkt, ich rede einfach, wie es gerade so passt.
Offen.
Offen, genau. Offen auf jeden Fall. Und auch die Jugendlichen hier, die gucken sich dann oben den Sarg an und fragen, ob sie sich mal reinlegen dürfen. Ja, gibt's wirklich.
Erlaubst du dann auch?
Ja, na klar.
Ja.
Ich mache alles. Die haben so einen Spaß, in Anführungszeichen, was nicht erlaubt ist, sind Bilder zu machen oder sonst irgendwas. Das ist alles. Aber ja, warum nicht? Also lass uns doch einfach mal einen Sarg reinlegen. Also ich zwinge niemand dazu, logischerweise. Aber da habe ich aber auch ein schönes Erlebnis gehabt. Eine Pfarrerin hat vorher zu mir gesagt, da ist so ein bisschen eine Außenseiterin. Vielleicht so Mobbing-Kandidat schon eher, und da wusste ich Bescheid, ja, und dann kann ich das dementsprechend ja auch mit aufnehmen vielleicht. Und dann ging es um dieses Sarglegen. Und sie war die Erste, die sich gemeldet hat. Und dann habe ich gesagt, na klar, leg dich rein. Und dann sagte ich so, jetzt brauche ich 6 Träger. Die mich alle angeguckt. Und ich sagte, ich brauche 6 Träger, die sie hochnehmen und auch aufheben. Und dann habe ich dann 6 Jugendliche, die haben sich dann hingestellt, haben sie nach oben genommen und haben dann auch mit ihr geredet und gesagt, und sie wird nicht fallen gelassen, gell? Und ich hatte das Gefühl, dass wie so eine Integration dann auf einmal stattgefunden hat. Also das war so, ich beerdige jetzt dieses Mobbing-Opfer und die Pfarrerin nachher hat mir das am nächsten Tag bestätigt, also das, was da passiert ist, war so schön, auch emotional, für sie halt auch, dass das so, und die war nachher voll integriert in dieser Gruppe, dass sie erstens mal den Mut hatte, als erstes in den Sarg zu springen und dann die 6 Leute, die da, also das war, und das sind schöne offen.
Und zeigt ja eigentlich auch, wie sensibel und verletzlich man in solchen besonderen Situationen auch ist.
Ja.
Was Krasses daraus entstehen kann.
Also das war schon, also das ist auch einer der schönsten Momente.
Ja. Was für eine wunderschöne Abschlussgeschichte, Jan. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Und ich glaube, du hast ganz deutlich bewiesen, was wichtig ist, was du auch zum Schluss gesagt hast, offen drüber sprechen.
Offenheit.
Vielen, vielen Dank.
Und gesund bleiben.
Danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es Spaß gemacht, in diesen spannenden Beruf hineinzuhören. Und Sie haben auch mitgenommen, was Jan Lenzen da so gut skizziert hat. Offenheit im Umgang mit diesem Thema und die eigenen Wünsche schriftlich festzuhalten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen lebendigen Sonntag, einen Sonntag voller Leben. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.